Was macht mein Leben wertvoll? Das ist unser Thema heute. Ich war zweimal auf diesem amerikanischen Soldatenfriedhof auf der Grenze zwischen der Normandie und der Bretagne mit meiner Familie. Einmal bevor der Film James Ryan erschienen ist und einmal anschließend noch einmal, 2 Jahre später. Und jedes Mal war ich tief betroffen von dem, was ich dort gesehen habe und von der ganzen Atmosphäre dieses Friedhof ist, direkt da am Strand von Omaha. Und ich habe mich gefragt, nicht war ich ein guter Mensch. Das steht schon in der Bibel, sagt Jesus schon, nur einer ist gut, Gott im Himmel. Das war mir klar, dass ich kein guter Mensch bin. Aber ich habe mich damals gefragt, was macht mein Leben eigentlich wertvoll? So, dass andere Menschen eventuell sogar für mich in den Tod gehen könnten. Dieser James Ryan, das hätte ja auch ein Ekel sein können. Irgend so ein Haustyrann, mit dem man nicht gerne Pizza essen geht. Und andere 7, 8 Männer, die wollten auch gerne leben, die sind für den gestorben, um ihn da rauszuholen. 3 seiner Brüder waren schon gefallen. Und die wollten verhindern, dass auch er als letzter Überlebender der Familie auch noch fällt. Und jetzt kommt er zu diesem Friedhof zurück und ich kann mir das so richtig vorstellen, wie schwer das sein muss, dass er genau weiß, 6, 7, 8 Soldaten sind für mich gefallen, unter anderem der John Miller. Und was habe ich da aus meinem Leben gemacht? Und ich berichte heute etwas sehr Persönliches aus meinem Leben in dieser Predigt. Für mich war das der Anlass, einmal in den Spiegel zu schauen. Und das habe ich getan. Und dieser Blick in den Spiegel, der war überhaupt nicht gut. Das war ein sehr schmerzliches Unterfangen. Ich habe mich gefragt, wie hast du eigentlich gelebt? Du bist jetzt 10 Jahre Pastor damals. Du hast 4 Kinder, verheiratet. Was hat eigentlich Priorität in deinem Leben? Was werden mal deine Kinder auf meinen Grabstein schreiben? Was bleibt denn übrig von mir? 14 Stunden am Tag gearbeitet, 7 Tage in der Woche, keinen freien Tag. Die Familie vernachlässigt, die Kinder kamen zu kurz, zuerst kam die Gemeinde, dann kam die Gemeinde, dann kam die Gemeinde, dann kam gar nichts, dann kam meine Frau und dann kamen meine Kinder. Und es ging so weit, dass mein ältester Sohn psychisch krank wurde, weil er das nicht überein bekam. Der Vater auf der Bühne, der stand für Gott, der liegt mit Sicherheit richtig. Und morgens war ich ein Morgenmuffel, kam laut die Treppe runter. Irgendwas habe ich immer angefangen zu stänkern. Und da bekam er Angst und sagte, also, Papa kann ja nicht verkehrt liegen, er ist Gott, also muss ich verkehrt liegen. Und dadurch ist er zwangserkrankt. Und ich musste dafür wirklich Buße tun, tiefe Buße tun, um das zu regeln und ihm zu helfen und ihn zu unterstützen. Aber ich musste vor allem mein eigenes Leben ändern. Gut, aber bevor ich weiter darüber spreche, möchte ich euch auch noch den Blick in den Spiegel ermöglichen. Schaut doch mal kurz hinein und dann fragt euch mal, was macht denn dein Leben so absolut wertvoll? Was macht dein Leben so absolut original? Warum hat Gott dich erschaffen, so wie du bist? Du kannst 1000 Dinge, die ich nicht kann, einzigartig von Gott gewollt und geschaffen. Was unterscheidet uns von einer Schmeißfliege? Die gibt's ja hier in Ostwestfalen genug. Mache hier öfter mal Urlaub. Und die sitzt an der Küchenscheibe und dann kommt die Fliegenpatsche und dann ist die Fliege weg und keiner denkt mehr an sie. Was wird denn mal übrig bleiben, wenn ihr nicht mehr seid? Oder was möchtet ihr gerne, dass übrig bleibt? Was ist das Einzigartige? Was bestimmt euren Wert? Und ich denke, dass nicht nur ich da eine Menge dazulernen mussten und müssen, damit wir kapieren, wozu wir überhaupt auf dieser Welt sind. Ich will das versuchen, euch zu erklären mit, wie gesagt, sehr persönlichen Antworten. Aber vorher schauen wir noch mal ganz kurz nach, was sagt uns denn die Gesellschaft? Womit versucht sie uns denn zu manipulieren und sagen, oh, du kriegst einen bestimmten Wert, vor allem durch materielle Dinge, zum Beispiel Haus, mein Auto, mein Beruf. Nur mal kurz als Einstieg. Jetzt hast du dir dein Haus gebaut. Hier, Lutz, toll. Freue ich mich drüber. Ich wollte nie ein Haus haben, weil ich bin so ein Typ, ich kann nicht so Boden ständig sein. Ich muss immer die Möglichkeit haben, mit dem Koffer in der Hand irgendwo morgen woanders zu sein. Ja, wirklich. Und jetzt hast du dein Haus und das ist toll und hast viele Wohnungen, viele Zimmer. Macht das dich als Mensch deshalb wertvoll? Automatisch? Dann sind ja die, die viel Geld haben, sich ein großes Haus, eine Villa bauen können, die wären automatisch wertvoller. Falsch. Es bestimmt nicht unseren Wert. Vielleicht ist es das Auto. Ich weiß noch, wie ich mit 18 einen Führerschein machte, so lange Haare. So, ja. Der Herr hat's gegeben, der hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Und dann habe ich mir ein Auto gekauft, genauer genommen eine Ente. Und dann bin ich mit dieser Ente um den Häuserblock rum und ich habe gedacht, boah, jetzt bist du aufgewertet. Jetzt hast du einen Führerschein, jetzt hast du ein Auto, das macht dich wertvoll. Aber habt ihr schon mal einen Grabstein gesehen, auf dem stand, hier liegt Paulchen Panther, er fuhr immer dicke Audis. Habt ihr schon mal einen gesehen? Dass jemand definiert würde über ein Mercedes oder über ein dickes Auto? Noch nie. Was bleibt denn übrig von mir, von meinem Wert? Vielleicht ist es auch mein Beruf, das ist ganz wichtig, dass wir einen guten Beruf haben, dass wir gerne arbeiten und dass wir davon auch geben fürs Reich Gottes. Gott braucht unser Geld, um diese Welt besser zu machen, gar keine Frage, Gemeinden zu gründen und überall auf der Welt auch Not zu stillen. Aber auch der Beruf gibt mir eine gewisse Anerkennung anderer, aber macht er mich als Person, als Mensch wertvoll? Meine Frau hat in den letzten 34 Jahren noch nie zu mir gesagt, Schatz, ich finde dich so wertvoll, weil du Pastor bist. Das entscheidet nicht meinen Wert. Guck mal, hat deine Frau das schon mal zu dir gesagt, dass du so wertvoll bist, weil du Pastor bist? Ja, also was könnte es dann noch sein? Ich will noch ein paar andere Möglichkeiten aufzählen. Zum Beispiel mein Hobby, mein Sport, mein Outfit. Also ich habe schon so, Hobbys sind ja toll. Ich angle zum Beispiel im Urlaub ganz gerne. Ich bin Hobbykoch. Und jetzt stellt euch vor, auch ein Hobby macht mich ja nicht automatisch wertvoll. Ich beerdige oder habe recht viele Menschen beerdigt in meinem Leben, so 350, etwa vielleicht 400. Und vor kurzem habe ich einen Mann beerdigt, der war Kaninchenzüchter. Der hatte so eine ganz spezielle englische Rasse, so richtige Brocken und dann Ohren, ja, bis zum Abwinken. So richtig so Überflieger, ja. Also die wurden extra gezüchtet mit extrem langen Ohren. Ne, sehen schon irgendwie witzig aus. Davon hatte er teilweise 200 Stück. Habe ich was verkehrt gemacht? Ne? Davon hatte er teilweise bis zu 200 Stück. Nun war er gestorben. Und ich frage seine Frau, er hatte noch zwei Töchter, was war denn das Besondere an ihm? Was hat ihn ausgezeichnet? Seinen Wert, seine Persönlichkeit. Und da sagt mir seine Frau, er liebte seine Karnickel über alles. Ihr Lieben, da stimmt doch was nicht. Er hat nicht gesagt, er liebte mich über alles oder seine Kinder und dann auch noch seine Kaninchen. Nein, nein, sein Wert hat er sich definiert über die Karnickel. Und wir Männer, wir definieren unseren Wert über die Arbeit. Wahnsinn, ich bin was. Ich bin ja in einer Soldatensiedlung aufgewachsen, in Bremervörde bei Hamburg. Und wenn dann die Offiziere mit 52 in Ruhestand gingen und hatten dann nicht mehr das Lametta auf den Schultern und keiner grüßte mehr zackig, Herr Hauptmann, dann passiert es alle halbe Jahr, dass sich jemand einen Kopfschuss gegeben hat. Die wussten nicht mehr, was sie da waren. Die hätten noch Nachtwächter machen können. Also worin besteht mein Wert? Vielleicht ist es der Sport. Du kannst dich, also ich meine jetzt nicht so Sport, um sich körperlich fit zu halten, sondern der Sport, der Sportler versuchen wirklich alles dran zu setzen, um einmal die Nummer 1 zu sein. Natürlich freuen wir uns mit der Kerber, dass sie da jetzt die Australian Open gewonnen hat und die Handballer, die werden heute Europameister vielleicht. Und die dopen überall, die dopen, weil das ist ein Drang. Ich will einmal der Größte sein. Nur das zählt ja wirklich. So, und jetzt stellen wir uns vor, in deinem Wohnzimmer hängt die Medaille. Ich bin Weltmeister im Speerwerfen. Boah, da beugen sich alle Knie. Ich habe vor 20 Jahren am 17. Mai sowieso, an diesem Tag war ich der Beste von allen, die da waren und habe den Speer am weitesten geworfen. Das ist der Weltmeistertitel. Und was macht das mit mir als Mensch? Wo kann ich davon zehren, die nächsten 20, 40, 60 Jahre? Bestimmt das meinen Wert? Garantiert auch nicht. Vielleicht ist es auch das Outfit. Wir machen uns mal gerne ein bisschen hübsch. Frauen wollen mal ihren Typ ändern. Ja, gehen mal zum Friseur und dann mal ein bisschen andere Schminke und andere Kleidung, Markenartikel. Aber ich habe meiner Frau auch noch nie gesagt, Schatz, ich finde dich so wertvoll, weil du dich immer mit Markenartikeln bekleidest. Irgendwo stimmt da auch was nicht. Ich finde sie schön, wenn sie sich schön macht für mich. Aber ihren Wert bestimmt das auch nicht. Also ich werde versuchen, 4 Antworten zu geben. Und die allererste und vorweg eine Antwort, die gilt grundsätzlich. Und das ist mir sehr wichtig. In meinen Augen, sagt Gott, bist du hier wertgeachtet und wunderbar und ich habe dich lieb. Wie kann Gott das eigentlich sagen? Der kennt uns doch. Der hat doch genau das gesehen, was wir sehen, wenn wir in den Spiegel gucken. Der kannte mich doch. Und doch ist das eine fantastische Botschaft. Ich bin wertgeachtet. Ich habe meinen Wert bei Gott, weil Gott mich will, weil ich von ihm geschaffen bin, weil er mich lieb hat und weil er möchte, dass ich ein glückliches Leben führe und dass ich mein Leben führe, das auch bei ihm endet. Und ich habe dich lieb, sagt Gott. Was für eine unglaubliche Zusage. Sieht manchmal den Dreck um uns herum, unser Versagen, unsere Schuld und sagt dennoch, du bist wertvoll. Die Tatsache, dass du heute Morgen hier sitzt, ist ein Beweis dafür, dass Gott ein Ja zu dir sagt. Ist uns das bewusst? Wenn Gott das nicht wollte, dass du heute Morgen hierher kommst, dann hättest du einen Herzinfarkt bekommen können. Gott hätte dich zu sich rufen können. Gott will, dass du heute Morgen hier bist. Und Gott möchte auch, dass du heute Morgen sein Wort hörst. Und er möchte, dass du sein Ja wahrnimmst. Ich habe dich lieb. Und zwar unabhängig, das sage ich als Seelsorger, unabhängig davon, wie du auf diese Welt gekommen bist. Ganz gleich, ob du ein Wunschkind Gottes bist, ein Wunschkind deiner Eltern bist. Wunschkind Gottes bist du sowieso. Die allerwenigsten Menschen kommen als Wunschkinder auf die Welt. Viele als Ergebnis eines elterlichen Betriebsunfalles. Und viele Millionen kommen auf die Welt durch Missbrauch, durch Vergewaltigung. Leider, leider ist das so. Millionen und Abermillionen. Schaut euch um in dieser Welt, was alles abläuft. Und dennoch, egal wie du auf diese Welt gekommen bist, Gott sagt Ja zu dir. Gott hat dich lieb. Gott möchte, dass du ein erfülltes Leben führst. Ist das nicht eine wunderbare Nation? Wie bauen wir darauf auf, dass ich weiß, mein Wert ist in Gott? Und wenn ich nichts mehr leisten kann, wenn ich nur noch Parkinson habe oder was weiß ich, im Rollstuhl sitze oder auf dem Siechenlager, dann behalte ich doch einen Wert. Ich bin ein absoluter Gegner jeder Form von Euthanasie, weil unser Leben hat einen Wert, auch wenn wir nichts mehr tun können. So sind wir dennoch wertgeachtet und geliebt bei unserem Gott und ich hoffe auch noch bei dem einen oder anderen Menschen, der dann bei dir ist. Und jetzt kommen meine 4 Erkenntnisse, die ich damals bei diesem Film bekommen habe und die mein Leben auf den Kopf gestellt haben, revolutioniert haben sozusagen. Die möchte ich euch weitergeben. Meine Freiheit, meine Liebe, meine Worte, mein Glaube. So, fangen wir an. Es klappt immer noch nicht. Meine Freiheit. Ihr seht hier einen Bibelvers, der deutlich macht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Glauben wir, dass Jesus alle unsere Sünden am Kreuz vergeben hat? Glauben wir das? Bist du dir sicher und könntest du sagen, ich bin und bleibe ein Kind Gottes, nur dann bist du wirklich frei. Sonst hast du immer ein Defizit. Sagst du, Lutz, predige mal mehr Schwarzbrot, geh mal mehr in die Tiefe. Wir wollen noch mehr wissen. Ich habe ein Defizit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich zu Gott gehöre. Definitiv. Und wenn ich mal versage und mich versündige, ob Gott mich dann immer noch behält und immer noch lieb hat. Und ich habe erkannt, Gott will uns eine Freiheit geben, die größer ist als alles andere. Und ich sage, 2/3 aller Evangeliker haben keine wirkliche Gewissheit, dass sie ihres Glaubens. 2/3, nur eine theoretische Gewissheit. Ich will euch das versuchen an einem Bild zu beschreiben. Eine Frau aus meiner vorherigen Gemeinde, die bricht sich den Oberschenkel und ruft mich ins Krankenhaus und dann bin ich morgens um 10 hin und sagt sie, Hilmar, ich muss dir erzählen, was heute passiert ist. Ich mache jeden Morgen, die war schon 86 etwa, ich mache jeden Morgen im Bett eine halbe Stunde stille Zeit bevor ich aufstehe, sagt sie, erstaunlich, muss gute Blase haben, ja, und die macht da stille Zeit und liest in der Bibel und betet. Und dann erst steht sie auf und sagt, sie heute wollte doch mein Sohn aus dem Hessischen kommen. Und habe ich gedacht, ich stehe schon mal auf, saug durch, deck den Frühstückstisch, koch den Kaffee und dann mache ich in Ruhe meine stille Zeit. Und dann bin ich aufgestanden, habe mir einen Oberschenkel gebrochen. Ich sagte, Oma, Wahnsinn! Du hast deine stille Zeit ein paar Minuten nach hinten verschoben und dann kommt der Herr Jesus und knack, bricht er dir den Oberschenkel. Bäh! Kriegst du eins drüber. Na, so, na, herrlich, also mit dem Gott würde ich auch nicht gern Pizza essen gehen. Das ist meine ganze Gewissheit. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes und ich habe Freiheiten. Ich habe Freiheit zu beten, Freiheit in der Bibel zu lesen. Ich werde nicht versklavt. Ich muss das und das tun und jenes und das muss ich lassen. Und sonst kommt Gott und gibt mir mit dem Knüppel drauf. Und an dem Bibeltext, den ihr da vorne lesen könnt, da steht ganz klar drin, denn früher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld. Also früher heißt, bevor ich mich Jesus zugewandt habe. Und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Alle ist mathematisch gesehen, wie viel? Junge da? 100%. Okay, so, das heißt, bitte genau aufpassen, alle 100% heißt, Jesus hat ein komplettes Paket meiner Lebensschuld mit ans Kreuz genommen. Alles, was mich von Gott getrennt hat, vom ersten Tag meines Lebens, von heute bis zum letzten Stündlein meines Lebens, in einem Paket. Das hat mich begeistert, das hat mich freigesetzt. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Dein ganzes Paket ist ans Kreuz genagelt. Da ist nichts mehr, was mich von Gott trennt. Ist alles vergeben. Er hat dafür bezahlt. Und bei meinem Blick in den Spiegel habe ich gesagt, boah, was für eine Freude, was für eine Freiheit. Und was mache ich jetzt mit meiner Freiheit? Was habe ich denn da gelebt? Ich habe meine Frau jeden Morgen, 10 Jahre lang, bis zu diesem Moment, als ich den Film gesehen habe, habe ich gequält. Wir dachten, wir wären ein super Ehepaar. Ich dachte, ich wäre ein sehr guter Ehemann. Ein sehr guter Vater, ich war überzeugt davon, aber ich war es nicht. Und jeden Tag musste sie büßen, weil ich ein Morgenmuffel war. Und jeden Tag, egal ob ich meine Socken nicht gefunden habe, da habe ich die noch nicht gehabt, die hätte ich selber gefunden, ne, oder sonst was. Und immer diese, ich bin einfach nicht gerne aufgestanden und ich habe mich immer selbst entschuldigt, so bin ich eben. Und dann habe ich Buße getan. Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, kannst du in mein Leben eingreifen? Kannst du an meine Persönlichkeit ran, wenn ich dir jetzt sage und dich von Herzen bitte, mach aus mir einen Menschen, der nicht mehr Morgenmuffel ist. Geht das? Herr, ich bitte dich drum. Ich gebe dir das Recht. Ich gebe dir Zugriffsrecht auf mein Herz, auf meine Festplatte. Lösch da mal die Dinge, die da nicht hingehören. Oder defragmentier mich neu oder was auch immer. Und dann habe ich das gebetet und Gott hat mir das weggenommen. Innerhalb von wenigen Tagen bis heute bin ich kein Morgenmuffel mehr, ob ihr es glaubt oder nicht. Oft begleitet mich meine Frau auf Reisen, die könnte euch das bestätigen. Und meine Kinder müssen nicht mehr unter mir leiden. Und mein Sohn muss nicht mehr psychisch krank werden, weil der Vater ein Ekel war. Ach, ich habe mich für einen tollen Pastor gehalten. Und alle haben sie mir gesagt, boah, Hilmar, guck, was du für tolle Sachen machst und tolle Gemeindearbeit, wie du dich einsetzt. Ich habe nur Lob bekommen. Nur alle haben sie mir applaudiert, nur Gott nicht. Das habe ich bei dem Blick in den Spiegel gemerkt. Gott hat mir nicht applaudiert. Er hat mich noch gebraucht. Aber er wollte aus mir einen anderen Menschen machen. Und das begann mit diesem Film. Deswegen ist daraus auch eine Predigt entstanden. Also wenn du an dem Punkt Probleme hast, dass du sagst, ich möchte so gerne klipp und klar wissen, dass ich ein Kind Gottes bin und es bleibe, bis ich in seiner Herrlichkeit bin, dann komm bitte nachher hier nach vorne während des letzten Liedes und dann bete ich für dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass er dir diese Gewissheit in dein Herz schenkt, dass du frei wirst, um andere Menschen einzuladen zum Glauben, dich nicht mehr um dich selbst drehen musst, nicht mehr immer schreie, gib mir mehr Schwarzbrot, ich bin mir noch immer unsicher, sondern dass du vor Freude platzt, glücklich sein. Das fängt damit an, dass ich weiß, dass ich zu ihm gehöre. Dann komm bitte nach vorne und dann füllst du anschließend diese Karten aus. Die liegen hier vorne und glaube ich auch noch da hinten. Das ist eine Hingabekarte. Da kannst du reinschreiben, mein nächstes Wachstumsgebiet ist, ich möchte Gewissheit meines Glaubens haben. Schreibst du deinen Namen rein, Datum, legst es in deine Bibel und dann überprüf mal das. In 4 Wochen, in 8 Wochen, in 12 Wochen, ob Gott nicht in deinem Leben etwas Wunderbares bewirkt hat und verändert hat. Bei mir hat er es getan. Das zweite ist meine Liebe. Ganz entscheidend. Sprüche 15, Vers 17. Besser ein einfaches Sauerkrautgericht mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Hass. Also meine Version wäre ein gemästeter Ochse mit Liebe. Das wäre das, was mir... Und die Sauerkraut für die Veganer. Sind sie alle mit glücklich? Und ich sage ich jetzt mal so, ja. Aber wer möchte schon mit irgendeinem Ekelpaket Pizza essen gehen? Manche Leute regen sich auf, Christen oder Nicht-Christen. Ja, ich komme da nicht so rein in die Gemeinschaft und keiner will mit mir mal so eine nähere Beziehung haben. Ich sage, da musst du mal gucken, was du für ein Typ bist. Da musst du mal dich hinterfragen. Warum will denn keiner mit dir Pizza essen gehen? Weil du zum Beispiel nicht deine Klappe halten kannst, weil du über andere redest. Weil sich immer nur alles um dich dreht, weil du eine Krake bist. Wer sich mit dir einlässt, den vereinnahmst du so, dass da niemand anders mehr Platz hat. Dann, ich habe in der Bibel gelesen zu dieser Zeit eine Bibelstelle, die ich schon in- und auswendig kannte. Und plötzlich hat sie mich wie ein Hammer getroffen. Da steht doch in der Bibel, ohne Liebe bin ich nichts. Da kann ich der beste Pastor sein. Und ich kann mich selbst für einen guten Vater und Ehemann halten. Ohne Liebe bin ich nichts. Du kannst die fantastischsten Predigten halten. Und Gott sagt, ohne Liebe bin ich ein Nichts. Selbst wenn ich in allen Sprachen der Welt, ja, mit Engelzungen reden könnte, aber ich hätte keine Liebe, so wären alle meine Worte hohl und leer. Bei Gott stellt die Diagnose und sagt, alles hohl und leer. Da können dir die Menschen applaudieren. Es bringt nichts. Du brauchst die Liebe Gottes. Bitte weiter. Könnte ich aus göttlicher Eingebung reden, wüsste alle Geheimnisse Gottes, könnte seine Gedanken erkennen und hätte einen Glauben der Berge versetzt, dann würde ich Papst werden. Oder zumindest mal Präses bei uns im Bund FEG. Und alle Menschen würden mir applaudieren. Da ist ein Mann, der kann die Alpen an die Nordsee versetzen. Nur durch Glauben. Fantastisch. Also alles, was man aufbringen kann an geistlichen Dingen. Aber es sagt, wenn mir die Liebe fehlt, dann wäre das alles nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenken und für meinen Glauben das Leben opfern würde, hätte aber keine Liebe, dann wäre das alles umsonst. Das hat mich getroffen. Das hat mich geschockt. Und ich habe mir gedacht, werden meine Kinder auf meinen Grabstein schreiben, er hat uns so sehr lieb gehabt? Ich wusste ganz genau, was die da drauf schreiben würden. Er hat immer nur an seinen Beruf und an seine Gemeinde gedacht. Und wir sind zu kurz gekommen. Und da musste ich Buße tun. Und da habe ich gesagt, Herr, kannst du aus mir einen Menschen der Liebe machen? Meine ganzen Prioritäten verändern? Das ist meine allerhöchste, ich bin ein Nichts ohne die Liebe Gottes. Kannst du mir aus mir einen Menschen der Liebe machen, mit dem man gerne zusammen ist? Wo man sich geborgen fühlt, angenommen fühlt. Und ich habe Gott das hingelegt und ich habe Gott gebeten, Herr, fang an, verändere mich. Und ich habe eine erstaunliche Revolution in meinem Denken erlebt. In meiner Beziehung mit anderen Menschen, auch auf meinen Reisen, wo ich hinkomme. Und glaub mir, bevor ich hier zu euch nach Bünde gekommen bin, bete ich, Herr, schenk mir Liebe für die Menschen, die da sind. Ich predige euch nicht nur irgendein Gedöns, oder irgendeine theologische Wahrheit, sondern ich bin von Gott hierher geschickt worden, um euch, die ich lieb habe, das Evangelium zu, so wie Gott euch lieb hat. Das ist nicht Zufall, dass ihr heute seid. Könnt ihr mir glauben? Und mit der Liebe ist es ja so eine Sache. Das ist mein Mineralwasser. Gleich mal das Glas mal auffüllen. Und da könnt ihr ganz sicher sein, Carolinen, natürliches Mineralwasser, feinperlig. Und wenn man diese Flasche jetzt nimmt, und ich würde die jetzt an dieser schönen Hammond-Orgel oder Piano zerdeppern, was ich nicht tun werde, ich will mich ja nicht mit dir anlegen, dann würde was rauskommen? Wasser. Was ist denn, wenn man uns nur so ein bisschen ankratzt, mal so blöd anguckt, ein ungutes Wort, geschweige denn von Mobbing oder Missbrauch oder irgendetwas, wenn man uns verletzt oder wenn man uns tatsächlich auch ein Stück weit kaputt macht, was kommt dann raus? Und in meiner Bibel steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Dieselbe Liebe, die Jesus hatte, als er am Kreuz gehangen hat. Da ist er für uns ans Kreuz gegangen. Und dann hat man ihm die rostigen Nägel in die Hände und in die Fußknochen getrieben. Könnt ihr euch vorstellen, dass es nicht gerade sehr angenehm war. Und was macht die Liebe in Person? Er betet noch für die Henker da unten und sagt, bitte vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieselbe Liebe, die dazu fähig ist, ist in unsere Herzen, wenn wir denn Gotteskinder sind, schon ausgegossen. Wir sind befähigt, mit der Liebe Gottes unsere Umwelt zu sehen, mit ihr zu leben und sie zu verschwenden an andere Menschen. Da kommt eine Frau zu mir, nach einem Gottesdienst, oder es war eine Abendveranstaltung, weiß ich nicht mehr genau, und dann sagt sie, sie weinte, sagt sie, ich hasse meine Tochter. Seitdem sie 12 ist und in die Pubertät kam, und sie ist jetzt 16, 4 Jahre lang, kein Tag Frieden. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es das gab. Keinen Tag Frieden. Ich hasse meine Tochter und sie hasst mich. Wir sind beide Christen. Aber wenn sie nur morgens aus dem Schlafzimmer kommt und will ins Bad, dann sträuben sich mir schon die Nackenhaare, dann kriege ich schon Wutgedanken, dann könnte ich sie schon innerlich umbringen. Das geht jetzt seit 4 Jahren so. Ich sage, okay, deine Tochter ist nicht hier, dann kann Gott ja nur was mit dir machen. Möchtest du, dass sich das ändert? Möchtest du ab heute in der Liebe Jesu deine Tochter lieben? Sagt sie, ja, das möchte ich. Dann sende ich dich jetzt, sage ich, ich sende dich im Namen Jesu, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, zurück zu deiner Tochter, um ab heute deine Tochter zu lieben. Dann füllt sie die Karte aus. Ich sage, leg das in deine Bibel. Gebete müssen überprüfbar sein, ob Gott etwas in meinem Leben getan hat. Schreib rein, mein nächstes Wachstumsgebiet ist es, ein Mensch der Liebe zu werden. Und das hat sie getan. Und 2 Wochen später kommt ein Anruf. Es ist unglaublich, es ist unfassbar, wir haben uns umfassend versöhnt. Wir haben uns wieder richtig lieb, wie seit Jahren nicht mehr. Gibt's das? Kann Gott das so an mein Herz? Da, wo du schon vielleicht seit Jahren es gar nicht gemerkt hast, wie ich, 10 Jahre lang, überhaupt nicht registriert, überhaupt nicht reflektiert, was ich für ein Typ sein konnte. Und was das auf andere Menschen auswirkt und wie schlimm das werden kann für andere Menschen, was für dich vielleicht ganz normal ist, kann Gott das ändern? Trau es Gott zu, dem auferstandenen Jesus, dass er an der Stelle, die er dir zeigt durch seinen Heiligen Geist, dass er da eingreift und aus dir einen Menschen der Liebe macht. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen, weil das ist eine lebensverändernde Kraft. Und Gott hat bei mir etwas Großes getan. So, und jetzt das Dritte waren meine Worte. Ich bin ja ein Vielredner. Und ich bin auch der Party-Löwe. Wenn ich in den Raum komme, irgendwo, Party, dann drehen sich alle um und dann muss ich Witze erzählen. Habe ich früher gemacht. Ne? Also, so ein Typ irgendwie. Und dann blabberst du dir was durchs Leben. Meine Frau betet sehr oft, sie betet immer für mich, bevor ich einen Dienst beginne. Gestern Abend haben wir noch spät für heute Morgen gebetet und dann bittet sie um Vollmacht für mich. Und sie betet Folgendes, bitte mach ein Schloss an seinen Mund, dass er nur das redet, was er auch reden soll und nicht irgendein Gedöns. Und das ist gut so, dass ich weiß, da ist ein Schloss an meinem Mund und ich soll das reden, was dem anderen hilft. Und jetzt lese ich in der Bibel Folgendes, schaut mal hin, ein Hammervers. Wem es freilich gelingt, nur das zu sagen, was dem anderen hilft und ihm nicht schadet, den kann man als vollkommen bezeichnen. Ich lese gleich weiter. Jeden Tag entscheidest du mit deinen Worten über deine Lebensqualität. Du kannst mit deinen Worten runtermachen, du kannst aber auch aufbauen. Du kannst jemanden Mut machen, du kannst aber auch jemanden entmutigen. Du kannst jemanden kritisieren und meckern. Männer, die haben ja eine tolle Art, andere Leute runterzumachen und sind da ganz stolz drauf, dass sie so sarkastisch sind und so weiter. Wirklich, das ist so. Männer haben da so einen kleinen Spleen an der Stelle. So, aber ich kann doch auch ein Mensch werden, mit dem ich sage, ich möchte meine Kinder, meine ganze Familie, meinen Arbeitskollegen, selbst meinem Chef, ich möchte ein Mutmacher werden. Wem es freilich gelingt, nur das zu sagen, was dem anderen hilft und ihm nicht schadet, den kann man als vollkommen bezeichnen. Und dann lesen wir weiter, denn wer seine Zunge beherrscht, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein, die uns und unser Leben vergiftet. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt und unkontrolliert verbreitet sie ihr tödliches Gift. Das ist es. Und dann habe ich Jesus gebeten, ich sage, Herr, kannst du meine Zunge bändigen? Ich kann es ja nicht. Seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Kannst du sie zähmen? Kannst du aus einem Plappermaul einen Menschen machen, der nur noch das sagt, was den anderen ermutigt und ihn aufbaut und ihm hilft? Kannst du das? Ich gebe dir den Schlüssel zu meiner Persönlichkeit. Und Gott hat etwas bei mir bewirkt. Ich habe neulich einen Witz gehört, einen ganz harmlosen Witz. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist ein Rückfall. Den will ich gar nicht mehr hören. Den will ich nicht jemand anderem auch noch erzählen, damit er dem im Kopf rumspukt. Der ist einfach blöd. Der hilft niemandem. Wenn er wissen, richtig lustig wäre und witzig und nicht auf Kosten anderer, das geht ja noch. Aber der ist so überflüssig wie ein Kropf. Ich sage, nimm mir den wieder weg. Ich will den nicht machen. Jetzt fällt er mir gerade auch wirklich nicht mehr ein. Wirklich. Ich will natürlich auch nicht erzählen, ne? Dann habt ihr den auch alle im Kopf, ne? Ich habe in meiner Bundeswehrzeit so viele dreckige Witze gehört über Jesus, über den Heiligen Geist, über Jesus am Kreuz. Wirklich dreckige, versaute Witze. Und ich habe jahrelang gebraucht, um die wieder aus meinem Kopf zu bekommen. Ich wollte die nicht. Ich will nicht mein Innerstes versauen lassen von Dingen, die mir wichtig sind und wertvoll. Und Jesus ist mir wichtig und wertvoll. Und dann habe ich Jesus auch hier erlebt als einer, der meine Worte verändern kann. Wisst ihr, da steht eine Frau, etwa 60 Jahre, am Grab ihrer Mutter. Die habe ich beerdigt. Und die Mutter war Mitglied meiner Gemeinde. Und ich kannte ihre Geschichte. Und ich sage zu dieser Frau, schmeiß deinen Groll gegen deine Mutter mit ins Grab. Lass die Totengräber deinen jahrzehntelangen Groll beerdigen. Und sie sagt, ich kann nicht. Ich krieg es noch nicht hin. Sie kriegt es bis heute nicht hin. Was hat ihre Mutter gesagt? Sie hat ihr mit 12 und mit 16 zweimal den gleichen Satz gesagt im Streit, ich hätte dich nach der Geburt gleich in den Rhein werfen sollen. Und jetzt ist sie 60 und sie kriegt diesen tödlichen, das ist genau richtig, ein tödliches Gift. Sie kriegt es nicht raus. Die ist bis heute nicht Christ, weil das nie geklärt worden ist. Und weil sie diesen Groll nicht loswirkt. Es gibt so viele Lebensflüche, die wir in anderen auflassen. Da kommt ein 50-jähriger Mann zu mir und sagt mir, also ich bin ein gestandener Mann und mein Vater hat mir immer gesagt, aus dir wird nie was. Und dann habe ich gelernt und ich habe gebüffelt, ich wollte es ihm beweisen und dann bin ich Meister geworden. Und jetzt bin ich arbeitslos geworden. Mein Vater hat recht gehabt. Und dann kommt dieser Fluch quasi zurück und sagt, mein Vater hat recht gehabt, ich habe es nicht gepackt. Und da weint dieser erwachsene Mann. Wenn ihr solche Flüche in eurem Leben habt, in eurem Denken, dann kommt bitte nachher nach vorne und ich werde im Namen des dreieinigen Gottes diesen Fluch brechen. Das können wir. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen, steht in der Bibel. Und diese Flüche müssen gebrochen werden, damit sie euer Leben nicht mehr diktieren und damit ihr frei werdet für ein glückliches Leben mit Jesus. Dürft ihr gerne kommen, das geht ganz schnell. Im Namen unseres wunderbaren, auferstandenen Herrn, diese Lebensflüche brechen. Und wenn ihr selber sagt, ich möchte auch ein Mutmacher werden, ein Verbinder, einer, der mit seinen Worten den anderen hilft, der anders umgeht, als die Menschen es in dieser Welt ohne Gott tun, der nicht wie alle mit einstimmt, unser Chef ist ein Arschloch. Es gibt ja fast nur Arschlöcher als Chef. Wahnsinnig, wie oft ich das höre. Ja, wie viele Leute über ihre Chefs schlecht reden. Vielleicht könnt ihr ihn segnen, statt zu fluchen. Vielleicht könnt ihr ihn im Namen Jesu segnen, damit er ein besserer Chef wird. Damit er Gott erkennt. Das ist unsere Aufgabe nach der Bibel. Römerbrief, Kapitel 12, könnt ihr nachlesen. Wollt ihr ein Mutmacher werden gegenüber deiner Frau? Ich kenne Ehemänner, die haben in einem Fall in 17 Ehejahren nicht einmal ihre Frau um Vergebung gebeten. Oft gestritten, aber nie haben sie gesagt, es tut mir leid, bitte vergib mir, ich habe einen Fehler gemacht. Haben den Mund nicht aufgekriegt. Und was passiert mit so einer Ehe? Ja, die geht den Bach runter. Apropos Ehe, für alle, die in Beziehungen leben oder verheiratet sind, ganz kurzer Schnelltest. Wenn eure Beziehung oder Ehe so aussieht, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, aufeinander achtend und füreinander sorgend, dann ist eure Ehe in Ordnung. Füreinander sorgend, aufeinander achtend, wenn ihr das auch so empfindet von eurem Partner und ihr das selber auch so tut. Wenn eure Ehe so aussieht, man teilt noch Tisch und Bett und Kühlschrank, aber der kalte Wind ist eingezogen. Immer öfter gibt es Streit, man hat sich immer weniger zu sagen. Jeder macht so sein Ding und man entwickelt sich nicht vorwärts, sondern eigentlich schon rückwärts. Dann zieht doch die Reißleine. Dann lade ich euch ein, kommt nachher hier nach vorne. Ob du ein halbes Jahr verheiratet bist oder schon 50 Jahre. Und dann lasst euch doch von Gott segnen, dass Gott nochmal neues Glück in eure Beziehung bringt. Er, der die Liebe euch gegeben hat, der kann sie doch immer wieder erneuern. Ich lade euch ein, euch von Gott segnen zu lassen. Und wenn eure Ehe so aussieht, dann garantiere ich euch, ihr arbeitet auf eine Scheidung hin. Ihr haltet das nicht nochmal 10 Jahre oder 20 Jahre durch. Dann braucht ihr dringend nicht das Aufgeben, sondern Therapie. Dann geht zu Team F oder Lutz wird euch da sicherlich weiterhelfen können oder andere. Es gibt so gute Einrichtungen, wo ihr wirklich gemeinsam an eurer Ehe arbeiten könnt. Und das ist Arbeit. Und traut Gott zu, dass er das schafft, was ihr in den letzten 10 oder 15 oder 20 Jahren nicht hinbekommen habt. Harmonie, eine Beziehung, füreinander da sein, aufeinander achtend. Aber gebt nicht auf und glaubt nicht, nach einer Scheidung kommt der Prinz auf dem Schimmel geritten und dann wird alles glücklich und alles besser mit dem anderen. Vergesst das. Das ist Dummschwätz in dieser Welt. Auch nach einer Scheidung, da geht's her. Und man kann seinen Partner sowieso nie einfach abhaken. Der bleibt in meinem Herzen, bis ich diese Erde verlasse. Das geht nämlich gar nicht anders. Alles andere ist dummes Zeug. Und darum arbeitet an eurer Ehe. Lasst euch von Gott diesen Segen wieder neu schenken, damit es vorwärts geht und nicht mehr rückwärts. Und das vierte und letzte ist mein Glaube. Darüber haben wir in den letzten beiden Abenden schon gesprochen. Was für ein Vorrecht, dass ich das zutiefst erfahren darf. Johannes 5, Vers 24. Da sagt Jesus, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, das ist der Vater im Himmel, der hat das ewige Leben schon und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Jetzt, in dem Moment, wo du dein Leben Jesus anvertraust, beginnt das ewige Leben. Es gibt auch kein Gericht mehr für uns, wenn wir Jesus vertrauen. Warum? Weil alles schon gerichtet wurde mit dem Schuldschein am Kreuz von Golgatha, weil er unsere Schuld bezahlt hat. Deswegen gibt es keine Anklagepunkte mehr. Und da, wo wir mit Gott Probleme haben, wo wir lasch werden, wo wir träge werden, da müssen wir unsere Beziehung mit ihm klären. Aber die Frage, ob ich zu ihm gehöre, die ist definitiv geklärt. Wir kommen nicht mehr in ein Gericht. In der Bibel steht ein weiterer Vers, 1. Petrus 1, Vers 7. Euer Glaube wird sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Lob, Preis und Ehre werdet ihr dann an dem Tage empfangen, wenn Christus wiederkommt. Ihr Lieben, Häuschen müsst ihr hier lassen, Auto müsst ihr hier lassen, Markenartikel müsst ihr hier lassen, Goldmedaillen müssen wir hier lassen, Bankkonto müssen wir hier lassen, alles zählt nicht. Am Ende zählt nur eins, vertraue ich dem lebendigen Gott. Am Ende zählt nur eins, habe ich ihm auch geantwortet, habe ich ein Ja zu ihm gesagt. Das ist das Einzige, was zählt bei Gott. Alles andere wird diese Welt nicht überdauern, wird nicht Ewigkeitswert haben. Und hier steht, euer Glaube wird sich wertvoller und beständiger weisen als pures Gold. Da kann ruhig das Feuer ran. Das kann geprüft werden. Er steht und bleibt bis in alle Ewigkeit. Alles hängt in unserem Leben an unserem Vertrauen an Jesus Christus. Alles, was wir auf dieser Erde sonst haben, ist zeitlich. Die Schafe, die Pferde, der Landbesitz, das Häuschen, alles wird hier irgendwann nicht mehr sein. Vermodern. Ne? Lutz, ist dir das klar?
Ja, ne?
Amen. Amen, ja. So, aber dann in diesem Wissen zu leben und nicht mich Jesus anvertrauen, das finde ich sehr riskant. Und deswegen bin ich so begeistert Christ. Und wisst ihr, ich habe mich bekehrt mit 12 Jahren. Aber ich habe in meinem Leben dutzende Male, wahrscheinlich hunderte Male, gesagt, Herr Jesus, komm neu in mein Herz. Erfüll mich neu. Ich will einen neuen Anfang mit dir machen. Das reicht nicht aus, irgendwann mal mit 12 Jahren zu sagen, ich glaube auch an Jesus. Sondern wenn du merkst, du kriegst das ja gar nicht hin und Bibel lesen ist langweilig und beten und wieder habe ich es nicht. Na gut, in Gottesdienst schleppe ich mich noch, weil es da so einen schönen Lobpreis gibt. Aber ansonsten im Alltag, da halte ich eher die Klappe, da bekenne ich mich nicht zu ihm. Du musst immer wieder sagen, Herr Jesus, mach weiter. Ich will trotzdem an dir hängen. Und danke, dass du mich trotzdem lieb hast. Und dann gebe ich mein Leben immer wieder neu hin. Deswegen gibt es diese Hingabekarte, die ich euch gleich nochmal da auf der Folie zeigen werde. Da steht drin, Jesus, ich will dir mein ganzes Leben geben. Für die, die schon Christen sind. Ich will ein Mensch der Hingabe sein. Wisst ihr, was ein hingegebener Christ beten kann? Kleiner Check. Ein hingegebener Christ, ein Gott hingegebener Christ kann beten, Herr, mach mit meinem Leben, was du willst. Amen. Er weiß, Gott ist gut. Er weiß, ja, ich bin unglaublich geliebt. Ich bin unglaublich wertvoll, trotz meiner Schwächen, trotz meiner Fehler, trotz meines Versagens. Der weiß, ich kann diesem Jesus vertrauen. Der macht mit mir nichts, der schickt mich nicht nach Afrika, wenn ich da partout nicht hin will. Der macht keine Fehler, ob du einen Partner bekommen hast, den du nachher nicht mehr willst, oder ob du keinen Partner bekommen hast und sehnst dich nach dem Lebensglück dein Leben lang und denkst, das liegt am Partner. Gott macht keine Fehler. Der weiß, was er mit dir tut. Und deswegen darf ein hingegebener Christ beten, Herr, mach mit meinem Leben, was du willst. Ich lade euch dazu ein, das zu tun. Schreibt das hier auf diese Hingabekarte. Ich möchte ein hingegebener Christ sein. Hier liegen die zuhauf hier. Und nehmt die mit und legt sie in eure Bibel und schaut mal nach, wie Gott euch verändert. Wenn ihr Jesus in euer Leben aufnehmt, das habe ich an den Abenden schon gesagt, dann bekommt ihr eine Beziehung zum Vater im Himmel. Und die ist auch emotional. Bei Männer haben oft das Problem, dass es nicht vom Kopf ins Herz rutscht. Wir haben einen Vater im Himmel, der ist besser als unser Vater, unser leiblicher Vater, weitaus besser. Gott ist ein guter Vater und bei ihm finden wir 4 Dinge, Geborgenheit, Frieden, Ruhe, Sicherheit und die Gewissheit, endlich zu Hause angekommen zu sein. Checkt euren Glauben mal, ob das in eurem Leben Realität ist. Ob ihr diese Geborgenheit und diesen tiefen Frieden Gottes 7 Tage in der Woche kennt. Ausnahmen, stündliche, tageweise Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber die Grundlage, du hast das vorhin vom Glücklichsein, aber die muss klar sein. Ich muss diesen Frieden, die Geborgenheit kennen. Und ich stelle mir immer vor, mein Papa nimmt mich in den Arm. Das hat er Gott sei Dank getan. Menschen, die das nie erlebt haben, dass ihr Vater sie in den Arm genommen hat, die nie erlebt haben, dass ihr leiblicher Vater ihnen gesagt hat, ich hab dich lieb, mein Sohn. Es gibt ganz, ganz, ganz extrem viele Menschen. Die allermeisten haben das nicht erlebt, Männer. Und dieser Gott sagt dir, ich habe dich lieb und er will dich in den Arm nehmen. Und nicht nur als irgendeine oberflächliche Geste, weil er dich von Herzen lieb hat. Und die Bibel sagt uns, alle, die an mich glauben, für die, die Jesus noch nicht angenommen haben, alle, die an mich glauben, dürfen Kinder Gottes werden. Jeder, keiner ist hier, der irgendwann Gott sagen könnte, ich hatte ja keine Chance, ein Kind Gottes zu werden. Nein, es ist dein Wille gefragt, ob du diesen Glauben, der Ewigkeitswert hat, in dein Leben hinüberholen willst. Ich lade dich herzlich dazu ein. Du bist gemeint. Und dafür haben wir die Entscheidungskarte, die ebenfalls hier vorne liegt. Die dürfte ich auch gerne mitnehmen, auch um sie bei jemand anderem zu lesen, vielleicht auch am Krankenbett, wenn ihr Leute besucht und ihr möchtet ihnen nochmal sagen, dann sagt, bete doch zu Jesus, er hört dein Gebet. Da steht ein einfaches Gebet drauf, Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst, danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben gegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und alle meine Sünden, ich vertraue dir jetzt mein ganzes Leben an. Du sollst mein Herr sein, wir gehören jetzt zusammen. Einige haben das Gebet schon gebetet. Ich lade euch auch ein, kommt hier einfach nach vorne während des Liedes. Bitte kommt nicht nacheinander, kommt alle, damit ich einschätzen kann, wie viel Zeit wir brauchen auch für die Gebete. Und dann sage ich dir im Namen Jesu, Gott nimmt dieses Gebet so ernst und er nimmt dich in diesem Moment an. Und ich darf dir anschließend, wenn du das gebetet hast, ich bete dir das Satz für Satz vor. Brauchst dir auch gar nichts zu merken, du kannst das auch ablesen. Dann darf ich dir im Namen Jesu zusprechen, du bist jetzt ein Kind des Vaters im Himmel. Der hat dich angenommen. Er steht zu seinem Wort. Alle, die mir vertrauen, werden das ewige Leben haben und werden ein Kind Gottes. Das ist die Hingabekarte. Das ist die Hingabekarte. Und die betrifft Christen, die sagen, ich möchte geistlich wachsen, ich möchte weiterkommen. Da kannst du ein Wachstumsgebiet eintragen. Kannst du sehen, da unten mein nächstes Wachstumsgebiet ist. Schreib deinen Namen rein, das Datum, nimm es mit nach Hause, leg es in deine Bibel und überprüf das, ob Gott in deinem Leben eingegriffen hat. Und er wird das tun. Und dabei ist es mir ganz egal, was du da reinschreibst. Ich muss darüber gar nicht heute gepredigt haben. Du kannst dein Leben Jesus zum ersten Mal anvertrauen oder du möchtest eine Entscheidung treffen, hingegeben zu leben. Oder ich möchte mich taufen lassen, weil Gott dir das schon lange sagt, dann mach das fest, geh einen geistlichen Schritt. Ich möchte Mitglied einer Gemeinde werden, nicht entscheidend welcher, sondern einer. Ich möchte mich segnen lassen, weil irgendein schwerer Prozess vor mir liegt, weil ich krank bin, weil mich meine Not drückt. Ich möchte mehr die Liebe Gottes leben können, ein Mensch der Liebe werden. Oder wir möchten uns als Ehepaar segnen lassen, oder was es auch immer ist. Ihr Lieben, ich lade euch herzlich ein, einen geistlichen Schritt zu gehen. Ich habe nicht vor vielem Angst. Ich habe das auch in den vergangenen Abenden gesagt, außer vor Dunkelheit. Und ich habe Angst davor, dass wir Gott zum Hampelmann machen. Das tut mir richtig weh. Und das betrifft mich ja auch selbst. Wenn ich in den Spiegel schaue, und der Herr zeigt mir ganz deutlich, was ich alles ändern muss in meinem Leben, dann ist das nicht einfach. Dann tut das weh. Aber entscheidend ist, ob ich es auch tue oder ob ich dann alles auf die lange Bank schiebe. Und wenn ihr jetzt ganz leise seid, und das meine ich genau so, wie ich es jetzt sage, wenn ihr jetzt ganz leise seid, dann könnt ihr die Türen aufgehen hören. Und dann kommen die Dämonen hinein. Wir glauben ja alle an Engel, ne? Dann glauben wir bitte auch an die Geister, die Dämonen, die gefallenen Engel. Und die tragen jetzt, bisher waren die noch nicht hier, aber jetzt kommen sie. Und sie werden euch hier eine Bank hinstellen. Hier eine Bank, da hinten, ihr kriegt eine Spezialbank da, die Jugendlichen ganz hinten. Hier überall. Und die werden euch einladen, schieb's auf die lange Bank. Kommst du heute nicht, komm morgen. Nimm Gott doch nicht ernst. Sollte Gott gesagt haben, dass er meine Ehe wiederherstellen kann? Sollte Gott gesagt haben, dass er aus mir einen Menschen der Liebe machen kann? Sollte Gott gesagt haben, dass er mein Mundwerk in den Griff bekommt? Sollte Gott gesagt haben und? Das ist der Teufel. Und genau das wiederholt sich seit dem Sündenfall milliardenfach. Und er lädt euch ein, auf die lange Bank zu setzen. Und ich sage, im Namen des dreieinigen Gottes, habt den Mut. So ein heiliger Moment. Aber wenn ihr den Mut habt, dann steht jetzt einfach auf und kommt und bringt euer Anliegen. Sagt mir euren Namen, sagt mir, wofür ich beten soll, was euch der Herr gesagt hat. Und dann werde ich für euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus beten. Ich werde mich jetzt hier vorne hinstellen und ihr dürft dann direkt, wenn die Band begonnen hat zu singen, hier nach vorne kommen. Ich möchte euch den Segen unseres Gottes zusprechen. Es segne euch Gott, der Vater. Er sei der Raum, in dem ihr lebt. Es segne euch Jesus Christus, der Sohn. Er sei der Weg, auf dem ihr geht. Und es segne euch Gott, der Heilige Geist. Er sei das Licht, das euch in alle Wahrheit führt. Amen.